Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin Datenschützer und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Klar, Stefan.
Heute haben wir aus jedem Dorf einen Hund, hätte man früher gesagt, aber ich glaube, die Redewendung ist nicht mehr so weit verbreitet. Deswegen fangen wir einfach an mit Fall Nummer 1.
Das hieß auch aus jedem Dorf ein Köter.
Ah, ja, das ist die Berliner Variante. Sehr gut. Das erste Dorf, von dem wir berichten, ist Karlsruhe. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat sich nämlich um einen interessanten Fall gekümmert. Da wollte ein Mitbürger gerne in den mittleren bzw. gehobenen Polizeivollzugsdienst einsteigen und bewarb sich deswegen im Oktober 2023 im digitalen Bewerberportal der Polizeihochschule und war dort konfrontiert mit verschiedenen Fragestellungen. Unter anderem wurde auch ein persönliches Interview mit ihm geführt, aber er musste auch eine sogenannte Selbsteinschätzung vornehmen. Dafür hatte er ein digitales Portal vor sich, wo er mit Hilfe von stufenlosen Schiebereglern insgesamt 58 Fragen zur eigenen Befähigung beantworten konnte. Also war eine Selbsteinschätzung gefragt. Und das System berechnete dann ein Ergebnis. Und die Hochschule teilte ihm dann nachher mit, naja, das, was du uns da gesagt hast in den Bereichen Einstellung und Motivation, Arbeitsverhalten und Sozialverhalten, das lag unter unserem Grenzwert von 100 Punkten. Und damit, mein Lieber, bist du raus. Das System, das wir hier einsetzen, beruht auf wissenschaftlichen Verfahren, die durch Psychologen erstellt wurden. Außerdem sei diese Form der Bewerbung DIN-zertifiziert. Und deswegen, er sei raus. Er käme nicht in Betracht für den mittleren bzw. gehobenen Polizeivollzugsdienst. Und hiergegen hat er erfolglos Widerspruch eingelegt, Klage erhoben, war dann letztendlich beim Verwaltungsgericht Karlsruhe und machte das geltend, was man den Bewerberverfahrensanspruch nennt. Artikel 33 Absatz 2 unseres Grundgesetzes sagt dazu, jeder Deutsche hat nach seiner Eignung und Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. Die Vorschrift hatten wir schon ein paar Mal gestreift, Nico. Zum Beispiel ist das auch eine Vorschrift, die einschlägig ist, wenn irgendwo ein Landesdatenschutzbeauftragter oder eine Landesbeauftragte gewählt werden soll, auch wenn die Gerichte das manchmal ein bisschen anders sehen. Aber hier jedenfalls beim Einstieg in den Polizeivollzugsdienst greift der 33 Absatz 2 Grundgesetz ohne jeden Zweifel gleicher Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat sich das angeschaut und hat gesagt, naja, also es gibt nicht nur einen gleichen Zugang, sondern es gibt eben tatsächlich auch den Anspruch, im Bewerbungsverfahren gleich und fair behandelt zu werden und hat Grundsätze aufgestellt, was da alles drinsteckt in diesem 33 Absatz 2 Anspruch. Gleicher Zugang zum öffentlichen Amt, klar, aber auch schon Transparenz bei der Auswahl. Die Auswahlfaktoren müssen festgelegt werden, deren Gewichtung muss im Vorhinein festgelegt werden. Es muss alles dokumentiert werden, also insbesondere auch die Antworten des Bewerbers oder der Bewerberin. Und auch die Auswahlerwägungen müssen schriftlich niedergelegt werden, um eine spätere Kontrolle zu ermöglichen. Und da sagt jetzt das Verwaltungsgericht Karlsruhe, das reicht uns nicht. Was wir hier gesehen haben, konnte uns die Hochschule zwar die Gewichtung der einzelnen Kategorien erklären, aber nicht den Einfluss dieser Schieberegler Selbsteinschätzungsfragen auf das Ergebnis, auf den dann errechneten Wert. Außerdem gab es keine Begründung dafür, warum bestimmte Normwerte so festgelegt wurden. Und auch die DIN-Zertifizierung, sagt das Verwaltungsgericht Karlsruhe, überzeugt uns nicht. Ja, es gibt eine deutsche Industrienorm 33430 zur Anforderung an berufsbezogene Eignungsdiagnostik. Das gibt es wirklich. Und das mag auch sein, sagt das Verwaltungsgericht Karlsruhe, dass ihr nach dieser DIN-Norm gehandelt habt. Aber das passt vielleicht allgemein arbeitsrechtlich, aber nicht beamtenrechtlich. Ob eure Normwerte zum Grundgesetz, es geht ja hier um einen Einstieg in eine Beamtentätigkeit, passt und mit dem Bewerberverfahrensanspruch abgestimmt sind, das sehen wir nicht so. Und daraufhin haben sie gesagt, nö, reicht uns nicht und haben also tatsächlich dem Bewerber Recht gegeben. Zu deiner Überraschung, Nico, oder ist das folgerichtig?
Nee, das hat schon Hand und Fuß. Vielleicht noch eins ergänzt. Rand Nummer 36 haben Sie dann auch ganz kurz die Überlegung, ob das ein Fall von Artikel 22 Absatz 1 DSGVO sei. Die automatisierte Einzelfallentscheidung, könnte man ja auf die Idee kommen, nicht? Man gibt die Maschine rein und dann sagt sie Daumen hoch oder Daumen runter. Das klingt ja wie eine Auto, aber dann sagt das VG wohl, dass es am Automatisierten fehlt, ja, und verweist auf Kommentierungen, unter anderem meines Kollegen Schulz, dass doch 22 voraussetze, dass es mehr als eine einfache Wenn-Dann-Entscheidung sei, die da dann getroffen werde. Und dass ein Mindestmaß an Komplexität zu verlangen sei. Und daran fehle es im vorliegenden Fall.
Ja? Ja, darüber bin ich auch gestolpert. Also wenn das ein Selbsteinschätzungsverfahren, ein digitales Selbsteinschätzungsverfahren mit 58 Fragestellungen und stufenlosen Schiebereglern mit allen möglichen Positionen ist, also komplex war das schon. Klar, für jede einzelne Frage wird ein Schwellenwert festgelegt worden sein. Und darauf berief sich dann ja auch die Polizeihochschule, indem sie sagt, du hast in drei Feldern unseren Grenzwert nicht erreicht. Aber ich würde ja sagen, das ist ein typischer Fall von 22. Ja, nur weil da irgendein technischer Wert nicht erreicht wurde, werden Bewerber aussortiert. Und noch dazu interessanterweise bei einer Selbsteinschätzung. Ja, also das riecht schon ziemlich nach automatisierter Entscheidung. Letztlich musste das VG Karlsruhe darauf nicht näher eingehen. Sie haben es ja auch ansonsten gekippt. Aber ich glaube, da sind noch einige Untiefen, die man auch noch mal in den Griff kriegen müsste.
Ja, das heißt natürlich, also wenn es jetzt um KI und Recruiting zum Beispiel geht, das kann man dann wohl völlig vergessen im öffentlichen Dienst. Weil wie will man denn das eigentlich dann noch transparent, sprich erklärbar machen, die Verkaufslogik derjenigen, die diese KI-Instrumente verkaufen, der immer darin liegt, dass man es gar nicht erklären kann. Aber das ist trotzdem immer richtig ist, was am Ende dabei herauskommt, nicht?
Ja, ne? Ja. Ich meine, das kann man ja nie ausschließen, dass nach dem Einsatz von KI was Richtiges rauskommt. Das ist keineswegs denkunmöglich, aber Probleme hat man natürlich sofort, wenn man versucht zu erklären, warum das Ergebnis richtig ist. Übrigens, im öffentlichen Bereich bestehe ich auch immer drauf, noch den Satz zu sagen, da müssten wir ehrlich gesagt eine gesetzliche Grundlage haben, dass man überhaupt KI einsetzen darf. Es geht hier um den Bewerberverfahrensanspruch, Artikel 33 Absatz 2. Und wenn die Antwort der öffentlichen Stelle zur Ablehnung des Bewerbers ist, die KI hat uns gesagt, du bist nicht geeignet, dann ist das halt zu wenig. Und außerdem muss das Parlament die wesentliche Entscheidung vorher treffen, dass man überhaupt in den Bereichen KI einsetzt. Also da sind doch schon noch ein paar Hürden davor aufgestellt.
Das hat wohl Sinn und wird allerdings so manche aus dem, also nicht, dass ich davon wirklich was verstehe, das muss ich gleich sozusagen vorweg sagen, wenn ich das nächste etwas boshaft sage, aber so die ganze Welt der Recruiter, wo ja doch in gewissen Kreisen der Glaube sehr an Quantifizierbarkeit von Eignungen, Personen für eine Arbeitsstelle, da ist der Glaube an die Quantifizierbarkeit, an die Messbarkeit dann oft groß, das wird denen nicht gefallen, weil das geht ja ganz viele Methoden, die man da im Bereich hat.
Wir haben uns im Rahmen meiner Tätigkeit als Landesbeauftragter in Baden-Württemberg intensiv um solche Bewerberportale gekümmert. Die machen noch viel, viel schrecklichere Dinge. Die nennen das dann zwar auch KI, in der Sache ist es ein einfacher Algorithmus, der eingesetzt wird, aber der schaut eben nicht auf die Antworten, die dort gegeben werden von den Bewerbern, sondern der macht was anderes. Der zählt zum Beispiel die Äs und Ös, die man während der Teilnahme an dem Bewerbergespräch von sich gibt. Es wird analysiert, die Mimik, alles natürlich streng wissenschaftlich, haha. Und es wird geschaut, wie häufig der Bewerber nach links oben schaut mit seinen Augen. Also es wird die Blickrichtung festgehalten und auf der Basis wird dann hochwissenschaftlich errechnet, ob der Kollege, die Kollegin geeignet ist für den ausgeschriebenen Job. Also da kann ich nur sagen, viel Vergnügen, wenn wir auf der Basis zukünftig unsere offenen Stellen vergeben, dann wird das ins Nirvana führen, noch dazu und das nochmal, also im öffentlichen Dienst sind tatsächlich nochmal härtere, stärkere Anforderungen gestellt, siehe 33.2 Grundgesetz, als in der freien Wildbahn. Da darf natürlich der Arbeitgeber auch eine persönliche Note in das Auswahlgespräch reinbringen.
Ich finde es auch ausgesprochen diskriminierend, wenn die Eignung des Bewerbers an seinen Äs und Ös gemessen wird. Möchte ich mal den Hörerinnen und Hörern ein Geheimnis verraten. Bestimmte Personen sind so eifrige Nutzer des Äs und des Ös, dass mir dann immer gesagt wird, wenn dieser Podcast geschnitten wird, ich habe da wieder 3 Minuten Äs und Ös herausgeschnitten. Das betrifft nicht dich, Stefan. Ja. Also bei einem Tool, dass jetzt die Äs und Ös misst, würde ich sofort einfach durchfallen. Und das empfinde ich natürlich als schreiende Ungerechtigkeit.
Zumal diese Füllwörter ja offensichtlich Ausdruck des Nachdenkens sind und wir befürworten ja Nachdenken ausdrücklich. Auch im öffentlichen Dienst.
Das hat ja, bei dir fällt mir keins an, aber das hat ja fast jeder von uns so seine Lieblingsfüllwörter, nicht? Wir sind ja immer Menschen ein bisschen dann penetrant, bei denen in jedem Satz das Wort sozusagen vorkommt. Kennst du das?
Ja. Ja, wenn man darauf achtet, wird es immer schlimmer.
Ja, ja.
Einfach vergessen und der Rest ist persönliche Note. Punkt.
Genau. So, damit sind wir bei einem Fall aus Dortmund.
Ja? Stimmt. Da hat es mal richtig Kohle gegeben für einen Mitarbeiter eines Stahlverarbeitungsbetriebs. Ein Malocher hat 15.000 Euro bekommen, bestätigt vom Landesarbeitsgericht Hamm, weil er über 2 Jahre lang nahezu lückenlos von 34 HD-Kameras am Arbeitsplatz überwacht wurde. Hintergrund: bei dem Stahlverarbeitungsbetrieb wurde also tatsächlich umfangreich Videoüberwachung betrieben, nicht nur sozusagen an den Produktionsstätten selbst, sondern auch auf den Laufwegen, auch auf den Wegen hin zu den Ein- und Ausgängen, zu den Toiletten. Alles war super videoüberwacht und zwar exzellent, inklusive Zoom-Funktion, die also auf einzelne Leute auch zufahren konnte, bis hin, dass die Mimik des einzelnen Beschäftigten erkannt werden konnte. Also schon spooky. Um das Ganze abzufedern, kam der Arbeitgeber auf die möglicherweise nicht ganz tragende Idee, im Arbeitsvertrag schon ein Einverständnis vom Beschäftigten abzuverlangen, dass er mit Anführungszeichen datenschutzkonformer Datenverarbeitung Anführungszeichen einverstanden sei. In dem Fall unseres Klägers war das nicht so. Der hatte dem im Zuge von Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber ausdrücklich widersprochen, dass er da erfasst wird mit den Kameras. Der Arbeitgeber hatte trotzdem lustig weitergemacht. Dann eskalierte das Ganze. Der Beschäftigte wollte nach Artikel 15 Auskunft zu seinen personenbezogenen Daten haben, klagte darauf. Dann gab es einen Vergleich über die Auskunft. Und dann wurde, als der Arbeitgeber offensichtlich keine Lust mehr hatte, eine fristlose Kündigung ausgesprochen. Also es war richtig was los in diesem Arbeitsverhältnis. Allerdings war die Videoüberwachung doch so penetrant und aus Sicht des Arbeitsgerichts Dortmund so rechtswidrig, dass es 15.000 Euro Schadensersatz dafür rausgeworfen hat nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Das Landesarbeitsgericht hat sich das angeschaut und hat gesagt, sehen wir auch so. Eine Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung finden wir nicht. Paragraph 26 haben sie herangezogen, BDSG. Die Einwilligung sei jedenfalls damals bei Abschluss des Arbeitsvertrages nicht freiwillig gegeben worden. Außerdem sei sie viel zu pauschal, bezog sich nicht auf konkrete Videoüberwachungsmaßnahmen. Und dann sind sie auf den 6.1f umgeschwenkt mit ihren Überlegungen, haben gefragt, hat der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an dieser Videoüberwachung? Und da sagt das Landesarbeitsgericht, naja, das war jedenfalls nicht erforderlich. Bei den Zwecken, die der Arbeitgeber angibt, nämlich Diebstahlschutz, das Beschäftigte nicht heimlich glühenden Stahl mit nach Hause nehmen, oder bei den Themen der Arbeitssicherheit, dass sie sich verletzen in dem ganzen Kontext und dann dort hilfsbedürftig sind. Das hat das Landesarbeitsgericht nicht überzeugt. Es hätte vollkommen ausgereicht, die Ein- und Ausgänge, Stichwort Diebstahlschutz, Video zu überwachen, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Das heißt, eine überbordende, nicht 6.1f unterfallende Videoüberwachung, damit rechtswidrig. Bei der Höhe des Schadensersatzes, der mit 15.000 Euro schon wirklich sehr ordentlich ist, haben sie Verschiedenes berücksichtigt. Zum einen, dass der Beschäftigte, obwohl er ausdrücklich widersprochen hätte, 22 Monate überwacht wurde und dadurch ein erheblicher Druck auf ihn ausgeübt wurde. Und sie haben auch, Ehre wem Ehre gebührt, der Qualität der Videoüberwachung Rechnung gezollt, indem sie gesagt haben, 34 Kameras mit HD und Zoom, das ist am Ende 15.000 Euro wert, was natürlich jetzt nicht die Qualität der Technik auszeichnen sollte, sondern einfach das Maß und das Ausmaß des Druckes, der da ausgeübt wurde. Es ist ja schon vorhin festgestellt worden, dass die Kameras mit ihren Zoom-Funktionen durchaus in der Lage waren, dem einzelnen Beschäftigten bis ins Gesicht hinein zu filmen. Und das ist das Ergebnis. 15.000 Euro, Nico. Schwer zu sagen. Immaterieller Schadensersatz ist immer ein Geheimnis. Richter können das, Normalsterbliche wissen das nicht so genau. Die Höhe ist schon überraschend.
Sie haben es ja nicht auf den 82 DSGVO gestützt, Ihre Berechnung, ja, sondern Sie stützen es auf 253 WGB, allgemeines Persönlichkeitsrecht, ja. Und dann nehmen Sie auch Bezug auf andere Entscheidungen und Beträge, die dort ausgeurteilt worden sind von anderen Arbeitsgerichten, zum Teil sogar durchaus ältere Entscheidungen, schon 2010, 2012, und sagen, das ist jetzt so krass schlimmer als die anderen Fälle. Und dann haben wir ja nicht dieselben Maßstäbe jetzt bei 253, die wir beim immateriellen Schaden nach 82 haben. Wir haben ja, also da kommt es ja jetzt nicht mehr an, also Kontrollverlust ist kein Thema, nicht? Und auch, dass dieses, also die seelische Belastung ist auch kein Thema, ja, die ja dann immer oder dann oft der tragende Grund ist für die Schadensersatzberechnung in den 82er-Fällen, sondern hier geht's dann ja um die Schwere der Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das ist wiederum ein Kriterium, das nicht mehr so richtig jetzt reinpasst in die Rechtsprechung von EuGH und BGH zu Artikel 82 DSGVO. Weil es ja dann heißt, nein, das hätte keinen strafenden Charakter, ja, also schon mal sozusagen, und erst recht keinen generalpräventiven Charakter, der immaterielle Schadensersatz. Es gäbe auch keine Bagatellschwelle. Gut, das war hier sowieso jetzt natürlich kein Thema. Aber so ein richtiges, also außer man macht so wie das Landgericht Leipzig mit seinen 5.000 Euro, über die du ja jetzt auch kürzlich nochmal geschrieben hast, wo sie dann sagen, das ist so ein dicker Hund, ja, das bestrafen wir mit 5.000 Euro. Aber das fällt halt dann, also das 82er DSGVO-Urteil, das wir hier mal besprochen haben, was sehr viel Aufsehen erregt hat wegen dieses hohen Betrages. Nicht? Da hat mal ein Gericht das so gemacht, wie es eben auch der Rechtsprechung des BGH zu 253 zum materiellen Schaden bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen entspricht, aber das tanzt halt aus der Reihe, nicht? Und insofern, ja, dann machen die Gerichte ja auch über eins ganz gerne, dann machen sie ja immer ganz gerne Sachen, die sie immer schon so gemacht haben, nicht? Zitieren sich selbst, ja, so schon unser Urteil vom 30.10.2012, nicht? Da haben wir schon mal 2.000 Euro ausgeurteilt, also will sagen, wenn sie nicht müssen, dann dort jetzt auf einmal in die Welt der Kriterien der DSGVO hereinzuschauen, dann bleiben sie bei ihren alten Kriterien. Und diese Fälle der Videoüberwachung, die hat es ja wirklich, da gibt es ja sehr viel Rechtsprechung, auch zum Persönlichkeitsrecht vor 2016 schon zu.
Das ist auch übrigens der Punkt, wo ich sagen würde, da folge ich den Gerichten nicht. Da verstehe ich die Arbeitsgerichte weder erster noch zweiter Instanz. Richtig, sie stützen es auf eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die Frage ist nur dann, welche Rolle spielen denn dann die Überlegungen zu 26 BDSG beziehungsweise zu Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung? Klar, wenn das rechtmäßig wäre, dann würde man wahrscheinlich schon bei der Verletzungshandlung, bei der Eingriffshandlung ins allgemeine Persönlichkeitsrecht sagen, das war gerechtfertigt oder rechtmäßig. Aber wie das zusammenspielt, ist mir ehrlich gesagt etwas schleierhaft in diesem Kontext. Klar, die Gerichte kennen sich beim APR aus, aber wie dann der Zusammenhang sein soll zwischen Datenschutznormen, der Verletzung von Datenschutznormen und Schadensersatz, ist mir ehrlich gesagt etwas schleierhaft. Ich habe als Datenschützer immer die Fahne hochgehalten, habe gesagt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist die informationelle Selbstbestimmung. Das Datenschutzrecht hat nichts. Vielleicht historisch gesehen hat es was mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu tun. Aber das ist ihm spätestens seit dem Karlsruhe in der Volkszählungsentscheidung ein eigenes Grundrecht entwickelt hat, entwachsen. Und genügt ja offensichtlich auch ganz eigenen Vorgaben, zuletzt jetzt in der Datenschutzgrundverordnung. Das Verhältnis zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist aus meiner Sicht zu wenig reflektiert.
Die Frage stellt sich ja selten, Stefan, weil die vielen, vielen Entscheidungen, wenn du mal die vielen, vielen Entscheidungen nimmst, die wir hier besprochen haben, zu 82 BDSG, da ist ja kaum mal eine dabei, die Erheblichkeitshürde, also die Schwere, die Eingriffshürde, übersprungen hätte, die wir bei der Rechtsprechung vom 823 zum 823 haben. Also nur, es muss ja wirklich hart kommen, dass man nach 823, 253 BGB einen Entschädigungsanspruch geltend machen kann. Deswegen in diesen ganzen Facebook-Scraping und Konsorten, Schufa und was wir nicht hier alles auch schon gehabt haben, Fällen, da kommt man gar nicht zu der Frage. Jetzt gibt es nach 82 Schadensersatz, wie ist denn jetzt mit Schadensersatz nach 823? weil sie das gar nicht stellen. Und hier ist mal anders, ja, weil hier diese Schwere überschritten ist. Und da kann man, das ist wohl in der Tat so, dass man da mal überlegen muss, ob das eigentlich im Sinne des Erfinders des 82 DSGVO ist, dass dann noch ein identischer Sachverhalt noch wiederum nach Normen des nationalen Rechts mit auch meines Erachtens auch eindeutig anderem Ergebnis dann daneben oder vermischt angewendet wird.
Ja, nämlich zumindest eines wird man sagen können, der EuGH hält sich ja sozusagen aus diesen nationalen Rechtsüberlegungen heraus, aber er sagt, was immer ihr macht, es darf die Effektivität des europäischen Rechts nicht beeinträchtigen. Das heißt, der Umstand, dass hier 15.000 Euro Schadensersatz für eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zugesprochen wurden, kann nichts daran ändern, an der Frage, ob nach 82 Datenschutzgrundverordnung auch ein Anspruch entsteht oder nicht. Und ich würde sagen, bei so einer Grundlage, die wir hier haben, bei so einem Sachverhalt und vor dem Hintergrund der anwendbaren Datenschutznormen, die ja auch das Landesarbeitsgericht haben, durchdekliniert, ist es offensichtlich, dass da ein Verstoß vorliegt, der nach 82 Datenschutzgrundverordnung einen Schadenersatzanspruch produziert. Und der wird nicht deswegen wegfallen, weil nationale Gerichte aus dem Gesichtspunkt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts heraus einen Anspruch bejahen. Also spannend. Ich glaube, das muss sich auch noch auseinander deklinieren lassen. Auch da hoffen wir mal auf den Zuspruch und das Interesse der Wissenschaft, die uns durch kluge Ausführungen das Verhältnis dieser beiden Anspruchsnormen vor Augen führen. Kommen wir zum dritten Fall.
So, genau.
Wieder ein Fall des Bundesverwaltungsgerichts in einem Disziplinarverfahren. Das hatten wir kürzlich schon mal, Nico. Wir hatten schon mal darauf hingewiesen, dass die Beamten ja sozusagen besonderen rechtlichen Anforderungen genügen, dass sie insbesondere aus ihrem Beamtenverhältnis heraus bestimmte Verhaltenspflichten haben. Und wenn sie diesen Pflichten nicht genügen, dass sie disziplinarisch zu belangen sind. Also das ist wirklich ein besonderes Dienst- und Treueverhältnis. Und so auch in diesem Fall, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Oktober 2025, was war passiert? Wir sind in den Gefilden des Bundesnachrichtendienstes. Dort werden Beamte des gehobenen Verwaltungsdienstes ausgebildet durch eigens beim BND beamtete Professoren. Und einer tat sich besonders interessant hervor, indem er offensichtlich die Verfassung auf ganz eigene Art und Weise schützte. Er veröffentlichte nämlich ein Buch im Jahr 2021 mit dem Titel Kulturkampf um das Volk, der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen. Und hat dort, wie er selbst im Verfahren betonte, auf wissenschaftlicher Basis herausgearbeitet, dass deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Wurzeln ja offensichtlich ganz eigene Treueverhältnisse beachten würden. Türken mit deutschem Pass blieben Patrioten für ihre Heimat Türkei. Solches und Ähnliches sonderte er also in seinem Buch ab. Das fand der Bundesnachrichtendienst als Dienstherr weder überzeugend noch hinnehmbar und leitete deswegen im Jahre 2022 ein Disziplinarverfahren gegen den BND-Professor ein. Das endete im Mai 2024 mit einer Disziplinarverfügung und einer Kürzung seiner Dienstbezüge für die doch erhebliche Dauer von 24 Monaten um immerhin ein Zehntel seiner Bezüge. Also, das hat er gemerkt. Der BND warf ihm vor, einen Verstoß gegen seine beamtenrechtliche Pflicht zur achtungs- und vertrauensgerechten Verhalten. § 61 des Bundesbeamtengesetzes sagt insoweit, das Verhalten der Beamten muss innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert. Und genau das hat man hier nicht gesehen. Der BND begründete, glaube ich, ganz schlüssig, dass er sagte, wenn hier angefangen wird zwischen Deutschen und Türken mit deutschem Pass, zu differenzieren, wird eine Kategorie eingeführt, die unser Grundgesetz bewusst nicht enthalte und die zu einer Abstufung der deutschen Staatsangehörigen führe, nämlich dann gäbe es Staatsangehörige erster und zweiter Klasse. Das geht nicht und das ist ein disziplinierungswürdiges Fehlverhalten. Hiergegen Klage des BND-Professors, erfolglos, erst und letztinstanzlich zuständig für solche Klagen ist das Bundesverwaltungsgericht. Und das gab grundsätzlich dem BND Recht und sagte, ja, hier lag eine Verletzung der beamtenrechtlichen Pflicht zu achtungs- und vertrauensgerechtem Verhalten vor. Diese Abstufung innerhalb deutscher Staatsangehöriger in wertender Art und Weise ist ganz offensichtlich neben der Sache. Das Bundesverwaltungsgericht sagt aber noch zwei interessante Dinge. Er sagte zum einen, lieber BND-Professor, du berufst dich bei deiner Veröffentlichung, Kulturkampf ums Volk, hieß das Büchlein, du berufst dich darauf, dass du im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit agiert hättest, das kannst du knicken. Deine beamtenrechtlichen Pflichten nach 61 Bundesbeamtengesetz werden durch die Wissenschaftsfreiheit nicht eingeschränkt, sondern denen musst du uneingeschränkt genügen. Und das Bundesverwaltungsgericht sagte etwas Zweites, was ich interessant finde, noch nicht so ganz einordnen kann. Es sagte, okay, der Professor hat was zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff gesagt. Das an sich stellt aber noch keine Verletzung der beamtenrechtlichen Verfassungstreuepflicht dar. Das hätte ihm also sozusagen nicht die disziplinarische Strafe eingebracht. Das ist, glaube ich, ein interessanter Gesichtspunkt, wenn es um die Verfassungstreue geht. Ein Gesichtspunkt, den möglicherweise die Verwaltungsgerichte sich anschauen müssen, wenn es zu einem AfD-Verbotsverfahren kommen sollte. Nämlich die Frage, ob man mit solchen Volksbegriffen nicht doch tatsächlich die Grenze der Verfassungstreue überschreitet. Das hat das Bundesverwaltungsgericht hier anders gesehen. Insgesamt, glaube ich, ein sehr spannender, interessanter Fall. Und man schüttelt am Ende natürlich schon den Kopf, was der BND da an Professoren so beschäftigt.
Ja, wir haben bisher nur die Pressemitteilung vor. Die Entscheidung ist noch sehr neu. Also die Entscheidung selbst haben wir noch nicht gesehen. Die ist noch nicht online. Das Urteil ist vom 9.10.2025, also sehr, sehr frisch. Und manches wird man erst danach sehen können. Der Sachverhalt ist unglaublich. Der ist schlicht unglaublich. Also dass es in einer Hochschule, an der Spione ausgebildet werden, und das ist nichts anderes, ist ja irgendwie, muss man sich ja vorstellen, bei BND, dass dort jemand ist, der also schwadroniert darüber, dass, und dann kommen lauter Fußballernamen, das seien doch eigentlich gar keine richtigen Deutschen, sondern das seien Türken mit einem deutschen Pass, die in ehrlicher Weise, wie herablassend, ihre Identität lebten und als Patrioten für ihre Heimat, und das ist die Türkei, leben. Also da geht einem ja schon ein bisschen irgendwie die Galle hoch, nicht? Und das kann ja, ich meine, den Menschen, das kann man sicherlich so, oder man muss eben einfach schon sehen, dass das sicherlich etwas zum Ausdruck bringt, was jetzt, und jetzt sage ich mal ganz, ganz boshaft, was jetzt nicht nur AfD-Wähler so finden, aber dass so jemand unsere Spione schult, ja, das finde ich schon allerhand. Also das erstmal zum Sachverhalt. Und dann kommt er ja noch richtig milde davon, nicht? Kürzung der Dienstbezüge für 24 Monate um ein Zehntel. Ja, also wir sprechen hier von 2 Monatsgehältern, die ihn diese Ausschläge dort kosten. Der wird ja nicht aus dem Dienst entfernt oder so. Der kann ja weiter da an der Hochschule sein Unwesen treiben, nicht? Ich verstehe zu wenig vom Disziplinarrecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und außerdem haben wir die Entscheidung ja noch nicht wirklich im Wortlaut, sondern ja, nur die Presse.
Ich habe es vorhin schon versucht, etwas einzuordnen. Also das ist schon sozusagen eine Disziplinarstrafe der spürbaren Art. So viel kann man eben nicht wegnehmen. Das mit dem Zehntel hört sich wenig an, das stimmt. Es ist auch zu wenig, wenn man sich anschaut, was da vorgefallen ist. Immerhin für die Dauer von 24 Monaten. Also eine spürbare Disziplinarstrafe, wo man sich allerdings tatsächlich wünschen würde, dass das Disziplinarrecht da noch sozusagen mehr Spielraum nach oben ließe. Dass das besonders milde wäre, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so eine mittelharte Strafe.
Na, der gehört in die Beschaffungsabteilung, gehört der versetzt oder irgendwo hin, wo er jetzt nicht bei jungen Leuten dort dafür sorgen kann, dass er da seine sehr vorgestrigen Ansichten verbracht hat.
Ja. Das betont übrigens auch das Bundesverwaltungsgericht, in dem es darauf hinweist, dass gerade er als beamteter Professor eine besondere Vorbildfunktion hat. Er hat mit jungen Leuten zu tun, die übrigens schwerpunktmäßig im Ausland eingesetzt werden, also tatsächlich dann mit sehr vielen Nichtstaatsangehörigen zu tun haben, auf die man auch nicht zwingend auch nicht als Nachrichtendienstler herabschauen sollte. Deswegen, ja, der Verstoß gegen seine beamtenrechtlichen Pflichten ist offensichtlich. Ob das der BND, vielleicht ist es ein Erstverstoß gewesen, dort hätte tiefer eingreifen können und über eine Entfernung aus dem Dienst hätte nachdenken müssen, Weiß ich nicht, dafür kennen wir den Fall, wie gesagt, noch nicht gut genug. Wir werden ihn auch nachher nicht gut genug kennen, weil wir seine Personalakte nicht kennen. Aber ja, insofern, was sagst du zu der Frage, keine Verletzung der Verfassungstreuepflicht? Ist das etwas, was dich beunruhigt?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich einfach nichts davon verstehe. Also das ist, ja, das ist einfach nicht mein, und das also allein jetzt an der Pressemitteilung, wo es ja auch keine Verweise mal gibt auf Rechtsprechung und so weiter und so fort, kann ich da, also das, da würde ich mir jetzt kein Urteil lobend oder tadelnd zutrauen, das wäre vermessen.
Dann warten wir schlicht und ergreifend mal ab, bis die Entscheidungsgründe vollständig veröffentlicht sind. Und ja, gehen mal davon aus, dass das Bundesverwaltungsgericht dort jedenfalls von der Tendenz her, von der Richtung her, ganz gut gelegen hat. Letzter Fall, den wir uns heute anschauen wollen, ist wieder ein arbeitsrechtlicher Fall, der dann allerdings am Ende vor den Zivilgerichten spielt, jetzt wirklich ein Artikel 82-Fall. Und zwar ein ganz typischer Fall aus dem Arbeitsverhältnis beziehungsweise aus dem Bewerbungsverhältnis. Es geht darum, dass es eine Stellenausschreibung gab eines privaten Arbeitgebers. Er suchte einen Sachbearbeiter für Kreditmanagement und hatte dann im Folgenden offensichtlich Auseinandersetzung mit einem bestimmten Bewerber, den er aussortiert hatte, und trug dann im Rahmen dieser Auseinandersetzung, der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Bewerber, es ging offensichtlich um eine Klage aus dem AGG-Bereich, hatte sich dann darauf berufen, dass er zum Bewerber ja im Internet recherchiert habe und Schlüssiges und Relevantes gefunden habe. Und da stieg der Bewerber mit Freuden ein auf diesen Vortrag und sagte, ja, wenn das so ist, dann will ich Chancensatz haben. Du hast mir nämlich, lieber Arbeitgeber, zu deiner Internetrecherche gar nichts gesagt und du hättest mich informieren müssen nach Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung. Das ist eine Rechtsverletzung. Zum einen trägt der Bewerber vor, das Googlen an sich war schon rechtswidrig, das hättest du gar nicht machen dürfen, und zum anderen, du hättest mir was darüber mitteilen müssen nach 14 Datenschutzgrundverordnung. Er hatte mit diesem Vortrag zum Teil, zum kleineren Teil Erfolg. Er wollte 1.000 Euro Schadenersatz haben nach 82, bekam 250 zugesprochen vom Amtsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 19. August 2025. Das Amtsgericht Düsseldorf sagt einiges, zu dem man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Mal sehen, ob wir uns nachher, Nico, auf eine Sichtweise verständigen können. Das Amtsgericht sagt zunächst mal, die Recherche per Google nach dem Bewerber, die sei durchaus rechtmäßig gewesen. 61F, Datenschutzgrundverordnung, wird hier als Rechtsgrundlage ins Spiel gebracht, also das berechtigte Interesse des Arbeitgebers. Das wird relativ zügig abgefertigt vom Amtsgericht Düsseldorf, indem sie sagen, das sind keine gegenläufigen Interessen des Bewerbers, jedenfalls keine überwiegenden, erkennbar. Da würde ich schon einhaken und sagen, nee, so geht das nicht. Zur Internetrecherche von Bewerbern gibt es zum Beispiel einen ganz interessanten Gesetzentwurf, damals noch aus der schwarz-gelben Koalition 2010, wo man sich damit mal beschäftigt hatte. Das ist ja ein Gesetzentwurf, der fast bis ins Gesetzblatt geschafft hätte. Und da war zur Internetrecherche klar festgelegt, die ist unzulässig. Es sei denn, es wird gesucht vom Arbeitgeber auf Bewerberportalen, wo offensichtlich der Bewerber selbst Informationen reingestellt hat. Hintergrund der ganzen Sache, wer bei Google oder sonst wo recherchiert nach einem Bewerber, der bekommt mit Sicherheit den einen oder anderen Treffer. Die sind aber in aller Regel überhaupt nicht verwertbar. Er liest halt Sachen über den Bewerber im Internet. Ob die stimmen oder nicht, weiß kein Mensch. In Zeiten von KI weiß man noch weniger, ob die Bilder stimmen, ob die Videos stimmen, ob die Angaben stimmen. Die Richtigkeit ist völlig unklar. Man kann möglicherweise die Internetrecherche dazu nutzen, um dem Bewerber gegenläufige Informationen, die also zum Beispiel mit seinen Bewerbungsunterlagen nicht übereinstimmen, vorzuhalten und ihm zu sagen, ich habe hier was gefunden, sag mal was dazu. Aber auch das ist umstritten, ob man das darf. Also da wäre ich schon wesentlich zurückhaltender bei dieser Internetrecherche, wo das Gericht, glaube ich, schon einen Punkt hat. Das ist bei der Mitteilung, notwendigen Mitteilung über diese Datenverarbeitung. Nach Artikel 14 1d muss eine Mitteilung über die Kategorien von Daten stattfinden, die bei Dritten über den Betroffenen erhoben wurden. Deswegen sind wir im 14 drin und nicht im 13. Und das Ganze muss binnen Monatsfrist geschehen, Artikel 14 Absatz 3. Auch da kann man wieder anderer Auffassung sein. Da würde ich sagen, na, schaut mal in den Artikel 14 Absatz 5 rein, liebe Gerichte. Da ist nämlich eine Ausnahme von der Informationspflicht für den Fall, dass der Kläger bereits über die Informationen verfügt. Und davon, wir haben es nicht genau den Entscheidungsgründen entnehmen können, welche Informationen das war. Es war was offensichtlich Rufschädigendes, was sehr Negatives, was der Arbeitgeber über den Bewerber gefunden hat. Aber dass der Kläger, der Bewerber, die nicht kennen würde, unwahrscheinlich. Also das könnte ein Ausnahmefall sein, dass er die Informationen bereits kannte. Das Interessante daran ist, 14.5 passt überhaupt nicht. Nämlich die Information wäre ja gewesen, dass der Arbeitgeber über diese Informationen via Googlen verfügt. Das hätte er dem Bewerber mitteilen müssen. Und das hat er natürlich auch nicht gemacht. Dann überlegt sich das Amtsgericht Düsseldorf, was ist denn jetzt der Schaden, und fängt an, über Kontrollverlust zu erzählen. Naja, Kontrollverlust kann ich ja eigentlich nicht erkennen. Die Informationen waren im Netz offensichtlich zu finden. Und dadurch, dass sie jetzt beim Arbeitgeber gelandet sind, sehe ich den Kontrollverlust eigentlich nicht. Zum Umfang des Schadensersatzes sagt das Amtsgericht Düsseldorf noch, da kommt dann der Hinweis, der Kläger habe ja möglicherweise zahlreiche weitere Klagen schon laufen gehabt. Also möglicherweise hat er so ein Bewerberhopping betrieben und dann versucht, über das Allgemeine Gleichstellungsgesetz seine ein oder zwei Monatsgehälter als Schadensersatz rauszubekommen. Das haben sie ihm negativ angerechnet. Weiß ich auch nicht, ob man das tun sollte oder kann. Nämlich, wenn ein Treffer gelandet hat und in seinen Rechten verletzt wurde, was sollte es für eine Rolle spielen, dass er schon 17 andere zu Unrecht verklagt hat? Also eine Entscheidung, die spannend ist, interessant ist, aber mich nicht so richtig überzeugt.
Ja, das ist die Entscheidung. Die Entscheidung ist ein Armutszeugnis. Warum ist sie ein Armutszeugnis? Weil ich bin nicht sicher, aber ich bin doch ziemlich sicher, dass der Kläger kein Unbekannter ist. Der Kläger ist ein Jurist, möglicherweise ein Anwalt, das weiß man nicht so richtig. Zuletzt, und man ihn bezeichnet, er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, er ist auf jeden Fall ein Jurist, der seitdem es die DSGVO gibt, sein Unwesen treibt. Ja, er bewirbt sich irgendwo und dann wartet er auf die passende Gelegenheit, dann Auskunftsansprüche geltend zu machen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen und so weiter und so fort. Also wenn es der ist, von dem ich vermute, der es ist, dann ist er bei uns mit Sicherheit alleine in unserer Kanzlei aus einem Dutzend Akten bekannt, dieser Mann. Und die Gerichte lassen das immer, spielen immer mit. Ja, da kommt dann zwar nicht die 1000 Euro jetzt in diesem Fall heraus, sondern dann kommen nur die 250 heraus, aber das läppert sich ganz schön. Und was war hier passiert? Der Fall ist ja an Simplizität nicht zu übertreffen. Er hatte hier also auch mal wieder auf Schadensersatz wegen Auskunft geklagt. Und dann ist ihm entgegengehalten worden, du bist ein Serienabmahner. Und woher habe ich das, dass er ein Serienabmahner ist? Also man findet es überall im Netz, wenn man nach seinem Namen googelt. Und dann kommt er und sagt, also jetzt will ich aber Schadensersatz haben. Und dann sagt das Gericht, das guckt, also so wie du es im Fall gerade geschildert hast, kommt dieser Aspekt ja überhaupt nicht vor. Ja, dann wird das alles ausgeblendet. Und dann sagt das Gericht, naja, also wie so eine Maschine, wie so eine Rechenmaschine, sagt es dann irgendwie, also das interessiert uns jetzt alles gar nicht. Nicht, du hättest informieren müssen. Das finde ich, also ich finde das, wie gesagt, das empfinde ich als ein Armutszeugnis für die Gerichte, wenn sie so, also ohne wirklich auf den Sachverhalt zu schauen und auch mal ein klein bisschen ihr Justiz zu bedienen und auch mal ein bisschen auf die, einfach mal so diese Folgenbetrachtung machen. Was heißt das eigentlich, wenn ich dem jetzt hier wieder das Geld zuspreche? Dann ermute ich den das ja, das nur weiterzumachen. Also diese Dinge, du hast all die Aspekte aufgezählt, da gibt es ja nun zahlreiche Stellschrauben, an denen man das dann auch tot machen kann, wenn man das als Gericht möchte. Aber nein.
Die einfachste Schraube wäre gewesen zu sagen, das ist rechtsmissbräuchlich,
was du hier machst. Aha.
Die Möglichkeit eröffnet die Datenschutzgrundverordnung ja auch. In Artikel 12 Absatz 5, wenn ich richtig Kopf habe, kann es ja ein Grund sein, entsprechende Rechte nach 15 zum Beispiel auszublenden oder jedenfalls leerlaufen zu lassen, indem man sagt, du hast hier offensichtlich, bist auf einem anderen Pfad unterwegs, das unterstützen wir nicht. Wäre möglich gewesen, hat das Amtsgericht Düsseldorf aber offensichtlich nicht als opportun angesehen.
Das ist für mich ein ganz typisches Ding. Ich kann es natürlich nicht empirisch belegen, aber ich habe den Eindruck, und Rechtsmissbrauch ist ein schönes Beispiel, dass solche, also solche Einwände, die es ja sind, wenn sie an eine Bewertung der im weiteren Sinne der Person eines der Prozessbeteiligten anknüpfen, das fassen die Gerichte heutzutage nicht mehr oder fast nicht mehr an. Ja, also das ist natürlich ein Versagen der Gerichte auch. Ja, also mit dem Rechtsmissbrauchseinwand kommt man eigentlich so gut wie nie durch, weil da könnte man ja, also da unterstellt man, das ist dann immer so sozusagen die Scheu, jetzt unterstelle ich dem irgendetwas. Also obwohl sie dann eigentlich, wenn sie also halbwegs wach sind, es eigentlich sehen müssen. Aber das sind so typische, also alles, was in irgendeiner Form so Einwände sind oder, sagen wir mal, dann entscheidende Sätze sind in einem Urteil, die so Noten verteilen an die Gerichte, das machen die nicht. Dann sagen die lieber, also das interessiert uns alles gar nicht, ja, sondern ja, da steht im 14, du hast gegoogelt und das musst du anschließend informieren. Und naja, ganz so schlimm ist es nicht, weil es ist ja nur dabei rausgekommen, dass du ein Serientäter bist. Also sind es nur 250 und nicht die eingeklagten 1.000 Euro. Was für ein armseliges Urteil.
Das wäre übrigens, wenn das zutrifft, vom Sachverhalt her, ein typischer Fall von 14 Absatz 5, Buchstabe A. Der Kläger verfügt bereits über die Informationen. Er wird als Serienkläger wissen, dass im Netz über ihn entsprechende Informationen vorhanden sind. Und dann wäre nach der Denkweise des Artikel 14 eine Information durch den Arbeitgeber überhaupt nicht mehr geboten. Die betroffene Person verfügt nämlich bereits über diese Information. Der weiß schon, dass er im Netz steht. Also da hätte man aus Sicht des Amtsgerichts Düsseldorf einen einfachen Weg gehabt, vielleicht sogar einen zutreffenden Weg gehabt, aus der ganzen Chose rauszukommen.
Dem Kläger hier ist es unter anderem schon mal gelungen, also der ist wirklich bekannt wie ein bunter Hund, dem ist es unter anderem schon mal gelungen, das Amtsgericht Arnsberg zu einer EuGH-Vorlage zu veranlassen, wo es um Rechtsmissbrauch geht. Ja, also und dann pikanterweise, da muss auch jemand furchtbar geschlafen haben bei unserer, ich wollte schon sagen, Schwesterzeitschrift, aber bei der sehr geschätzten ZD, dann ein Vorlagebeschluss besprochen vom Kläger. Auch noch.
Was er sagt. Ja. Was kann man sich mehr wünschen, aha, als Originalberichterstattung?
Ja, also ja. Das ist ja vor allem, warum finde ich das so? Also ich würde fast sagen empörend. Ich finde es deshalb so, weil es letztlich wird der Datenschutz an der Nase herumgeführt. Ja, er wird einfach zweckentfremdet und dann kommen Sachen bei heraus. Also ja, das ist jetzt irgendwie, und das ist ja eine Sichtweise, die viele haben. Wir haben uns ja hier über Luisa Spechts Beitrag neu in der FAZ auch, diese völlige Sinnfreiheit dann, die wir dann haben, des Datenschutzes und in Sachen, die dann halt kein normaler Mensch mehr versteht. Also, dass wenn man irgendwie jemanden überführen will, ich meine, welcher normaler Mensch versteht das eigentlich, dass wenn man jemanden überführen will, dass er irgendwie ein Serientäter ist und man googelt, dass man ihn jetzt anschließend darüber benachrichtigen muss und dass man ihn gegoogelt hat, das versteht niemand mehr, ja, und damit, und das schadet dem Ansehen des Datenschutzes, wenn man so auch, ich sag mal, entscheidungsfaul ist.
Mit diesen trüblichen Nachrichten kommen wir zum Ende unseres Podcasts. Wir müssen mal eine Folge, das wird die Folge zur Informationsfreiheit sein, Nico, eine Folge aufnehmen, wo wir nur gute Nachrichten verbreiten und alle, die an den Fällen beteiligt sind, ausgiebig loben. Ich glaube, in diesem Fall hatten wir wieder ein sehr gemischtes Programm. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat Ihnen gefallen. Sie sind uns bis hierher gefolgt und haben das genossen, folgen uns auch in Zukunft eifrig weiter und wir geben uns Mühe, weiter über Datenschutz und Informationsfreiheit zu berichten. Ganz herzlichen Dank.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.